Advertising fucked up Analytics. Also ich glaube, dass die Werbeindustrie mit all dem, was sie getan hat, dafür gesorgt hat, dass wir heute dastehen, wo wir stehen.
Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin auch heute wieder froh, einen spannenden Experten zum Thema Daten und Online-Marketing interviewen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Till Büttner. Hi Till.
Hallo Jonas.
Schön hier zu sein. Magst du dich? Ja, gleich am Anfang ins Wort gefallen. Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Gerne. Ich bin Till Büttner, arbeite als Analyst bei DHL in einem kleinen Team. Wir sind zuständig für die Hauptwebseite bei DHL.com und dort für alle Themen rund um die Webanalyse. Das mache ich seit ein paar Jahren innerhalb des Konzerns und auch vorher außerhalb des Konzerns und habe auf dem Weg die ein oder anderen Tools und die ein oder anderen Datensilos kennenlernen dürfen und da können wir vielleicht heute so ein bisschen drüber reden.
Ja, cool, sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, die Historie kenne ich ja, die hast du jetzt gerade gar nicht erwähnt. Du warst auch mal ein bisschen im E-Commerce unterwegs, richtig?
Genau, also ich habe innerhalb des Konzerns, war ich bei ehemals Mindpaket, später All You Need. Das sagt vielleicht nicht jedem was. Das war mal der Versuch der Post oder DHL gegen Amazon einen Shop aufzusetzen. Da habe ich 3 Jahre als Analyst den Bereich oder in dem Bereich gearbeitet. Genau.
Ja, das heißt, du hast ja auf der einen Seite aktuell B2B, B2C-Erfahrung und auf der anderen Seite aber auch die klassische E-Commerce-Erfahrung.
Ja, genau. Also früher
ein bisschen Allrounder-Wissen.
Genau, früher hauptsächlich B2C und E-Commerce, heutzutage eher B2B und ein bisschen B2C und auch weniger E-Commerce, sondern eher obwohl, ja, das stimmt so. Weniger E-Commerce ist falsch, anders. Das ist halt, es ist kein B2B ist kein klassisches B2C-Geschäft und dementsprechend geht es viel mehr um Content, viel mehr um was und wie konsumieren Leute als der in Anführungsstrichen schnelle Verkauf eines Produktes.
Ja. Im E-Commerce würde man ja von Bon sprechen, einfach den Umsatz, der Umsatz, der hinter einer Person steht, ist ja im B2B halt eben um ein Vielfaches höher, höchstwahrscheinlich. Ja. Deswegen auch gar nicht anders zu bewerten.
Ja, auch da, ne, also das, ich glaube, das liegt immer in dem Bereich, in dem man arbeitet. Bei uns ist es jetzt so, dass wir, jeder kennt irgendwie DHL. Also gerade wenn wir irgendwie in Deutschland sprechen, dann muss ich DHL, glaube ich, nicht vorstellen. Um so ein paar Zahlen trotzdem mal zu nennen. Wir sind irgendwie mehr als 500.000 Mitarbeiter weltweit. Wir operieren in jedem Land der Erde. Also egal, wo du was hinschicken möchtest, du kannst es mit uns hinschicken. Und dementsprechend sind unsere Produkte auch von ganz klein bis ganz groß. Also du kannst irgendwie ein kleines Paket für 2 Euro verschicken. Du kannst halt aber auch einen Multimillionenvertrag für ein Warehousing bei uns abschließen. Und dementsprechend sind aber zum Beispiel auch die Customer Journeys ganz unterschiedlich, weil für ein 2-Euro-Produkt musst du jemand ganz anders ansprechen als für einen Multimillionenvertrag.
Genau. Obwohl der Multimillionenvertrag jetzt wahrscheinlich nicht online abgeschlossen wird.
Der Vertrag selber nicht, aber
aber der Lead.
Genau, der Lead. Also das Spannende dabei ist wirklich, wie identifizierst du denjenigen, der wirklich Interesse an einem Multimillionen-Dollar-Vertrag hat? Das ist auch gar nicht so einfach. Also das ist halt, ne, du hast nicht eine Webseite, auf der steht, hier kannst du übrigens meinen Multimillionen-Dollar-Vertrag abschließen. Bitte klicke hier auf kaufen, sondern wäre schön. Ach Gott, das Leben wäre so einfach. Sondern du hast halt irgendwie relativ viel Inhalt auf der Webseite zu ganz unterschiedlichen Themen. Dieser Inhalt führt die Leute schlussendlich hoffentlich irgendwann dann zu dem entsprechenden Lead-Formular, was sie abschicken. Und dann passiert natürlich relativ viel nochmal Vertrieb im Hintergrund, der erstmal nicht online passiert. Wobei auch da sind wir gerade in Zügen dabei zu überlegen, wie kann man das eigentlich wirklich komplett online abbilden, sodass du eben nicht mehr auch bei solch großen Verträgen hinten raus ganz viel Offline-Geschäft sozusagen brauchst.
Ja, optimiert halt eben die Prozesse auch, ne? Also es ist ja auch ein guter Punkt, um rauszufinden, wie du dann wieder, wenn du die Daten hast, um den Lead zu qualifizieren eigentlich, wie kann ich den dann online ansprechen? Ja, genau. Also
genau, dafür musst du halt erst so ein Konzern, aber auch erstmal datengetrieben bekommen. Also es ist alle sprechen immer davon, wir brauchen Daten und nee, wir auf keinen Fall aufs Bauchgefühl hören. Und eigentlich ist es aber egal, ob du zum kleinen Einzelhändler gehst, der irgendwie versucht, einen Online-Shop aufzubauen oder zu einem mittelständischen Unternehmen oder auch zu einem Großkonzern, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die online basiert sind. Es geht nicht um Produktionsprozesse, es geht nicht um Logistikprozesse, es geht nicht um andere Dinge. Aber speziell, wenn es ums Online-Geschäft geht, sind ganz viele dabei, dann doch schnell wieder aufs Bauchgefühl zu hören. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass jeder irgendwie online schon mal gekauft hat. Eine Logistik-Produktionsstrecke hat nicht jeder mal gebaut und kann deswegen aus dem Bauchgefühl sagen, wie die richtig funktioniert. Aber online hat irgendwie jeder schon mal was gemacht. Und ich glaube, deswegen ist es egal, in welchem Geschäftsbereich du tätig bist, ganz oft so, dass Leute dann reagieren, ja, das machen wir jetzt so. Und wenn du dann aber wirklich nachfragst und versuchst zu verstehen, warum sie diese Entscheidung treffen, dann ist es meistens gar nicht basierend auf Daten, sondern irgendwie basierend darauf, dass sie irgendwie ein Bauchgefühl hatten, dass das schon so richtig ist. Und eine Herangehensweise für einen Großkonzern ist eine andere als für den kleinen Einzelhändler, wenn du den überzeugen möchtest, datengetrieben zu arbeiten.
Obwohl natürlich ein Großkonzern, wenn wir jetzt mal so vielleicht einen Entstehungsprozess einer Webseite, die Leads generiert oder von einem Online-Shop sprechen, dann hat ja ein Großkonzern jetzt salopp gesprochen doch eher Geld, eine Agentur zu beauftragen, so eine Konzeptionsphase zu machen, Research zu betreiben. Und wenn du dir eben den kleinen Einzelhändler, nennen wir sie Tante Emma Laden irgendwie anschaust, die werden eben zu einer Agentur gehen und fragen, was kostet mich der günstigste Online-Shop und baut ihn einfach mal, ohne was sie auch selber machen können, was ja keine Kosten verursacht, eigentlich nur so ein bisschen selber Research zu betreiben, wie sehen eigentlich meine Wettbewerber aus, also vor allem die Wettbewerber, die auch vermutlich Umsatz machen,
ja, aber und so weiter. Genau, das große Problem dabei ist, Datengetriebenheit bedeutet ja nicht, du hast Research gemacht. Datengetriebenheit bedeutet ja nicht, du hast jemanden dafür bezahlt, irgendwelche Research betrieben zu haben, sondern es fängt ja dabei an, die Leute davon zu überzeugen, mit Zahlen zu arbeiten. Jetzt kannst du in einem Großkonzern natürlich, keine Ahnung, wie viel Geld in der Agentur stecken. Davon hast du aber deine Mitarbeiter noch nicht davon überzeugt, auch wirklich danach zu handeln und ne, danach zu gehen. Und natürlich kannst du irgendwie das tollste aller Analyseprodukte einkaufen, was dir irgendwie auf Knopfdruck alle Auswertungen macht. Lassen wir mal, also fantasieren wir mal rum, das gäbe es. Du müsstest, keine Ahnung, nur mehrere Millionen ausgeben, dann hättest du das beste Tool aller Zeiten. Dann bist du trotzdem nicht datengetrieben, sondern das fängt ja viel früher an. Das fängt ja damit an, dass du irgendwie deine Kunden verstehen musst, dass du deine Mitarbeiter verstehen musst. Nämlich in der Form, dass was brauchen deine Mitarbeiter, um datengetrieben zu werden? Wer hat Angst davor, datengetrieben zu werden, weil er vielleicht Angst hat, seinen Job dadurch zu verlieren? Was macht das mit Mitarbeitern? Und was brauchen diese Mitarbeiter aber auch an Schulungen und an Material, um überhaupt damit arbeiten zu können? Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du irgendwie in ein Tool investieren und dann kannst du auch in eine Agentur investieren. Aber du kannst noch so viel Geld rauswerfen, wenn du das vorher nicht getan hast. Und das ist bei einem Großkonzern gar nicht so einfach als bei einem kleinen Einzelhändler. Der kleine Einzelhändler, da schulst du zwei Leute und dann bist du hoffentlich durch. So, bei einem Großkonzern schulst du eben nicht mal gerade zwei Leute und bist durch.
Ja, was ich mit Research meinte, war ja eigentlich, dass jemand dir die Daten aufbereitet, was ja schon mal ein guter Schritt ist, weil wenn man sich große Beratungsgesellschaften angucken mag, da sieht man ja eigentlich schon, dass die auch, wenn sie ihre Konzepte schreiben, meistens auf Research.
Genau, ich weiß, wo du Konzepte hin, schreiben. Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das eigentliche Problem löst das noch nicht. Das bedeutet nur, dass du jemanden hast, der dann die Arbeit für dich tut. Dann bist du aber immer noch nicht datengetrieben, egal was du davor machst. Ne? Ich hack da so ein bisschen drauf rum, weil ich das immer wieder sehe. Und das ist, dass Leute draußen sagen, ja, dann geben wir da und dafür Geld aus oder gerne die Diskussion, welches Tool ist denn besser? Nutzen wir Google, nutzen wir Adobe, nutzen wir was auch immer. Und von der Grundfunktionalität können die alle das Gleiche. die haben Spezialisierungen, ne, und so, aber wenn du rein danach gehst, ich möchte relativ einfache Analysen fahren, weil ich möchte überhaupt datengetrieben werden, dann kannst du dir irgendein Tool anschaffen, vollkommen egal, du musst erstmal woanders anfangen. Und ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt dabei. Und dann kannst du sagen, okay, auf Dauer, was brauche ich an Tools? Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, gut, das Tool reicht mir nicht mehr. Was brauche ich denn als nächstes? Und dann kannst du, wie Simon im Podcast erzählt hat, irgendwie hinkommen und sagen, jetzt brauche ich irgendwie Datenlayer und muss damit weiterarbeiten und noch mehr Daten einsammeln. Aber das kannst du alles erst, wenn du wirklich die Leute davon überzeugt hast.
Genau, aber lass uns mal sprechen, was bedeutet eigentlich einen Change-Prozess auszulösen, weil das ist das, was ja viele Unternehmen brauchen. Also die müssen datengetrieben werden, jetzt mal meine These, weil sonst werden sie nicht mehr im Wettbewerb mithalten, die das tun. Ist ein Verdrängungsmarkt, irgendwann wirst du zu einer Grenzkostenanalyse kommen müssen, um zu sagen, okay, wo stecke ich jetzt meinen nächsten Euro ein, wo kann ich mehr Geschäft machen? Was bedeutet Change? Wie wird Change ausgelöst? Meiner Ansicht nach meistens durch außen getrieben. Warum? Weil sich Unternehmen ja oft mit anderen Unternehmen vergleichen, also den Wettbewerb eingehen. Und dann willst du dich ja mit dem Wettbewerb messen und überlegst, okay, worum ist der besser? Und gehst dann den Schritt und sagst, okay, das könnte mir einen weiteren Wettbewerbsvorteil bringen. Oder es wird ja keiner, kein Vorstand, steht auf und sagt, okay, jetzt datengetrieben, irgendein Vorteil wird schon bringen. Weißt du, was ich meine?
Nee, es wird wahrscheinlich kein Vorstand kommen, weil die meisten Vorstände zu alt sind. sondern es ist, natürlich kommt gerne der Druck von außen. Dann passiert es von dem, was man mitbekommt, meistens aber so, dass schnell gehandelt wird und meistens nicht besonders achtsam und sinnvoll, sondern es wird einfach schnell gehandelt, damit man irgendwas hat. Und das ist eine fiese Schublade, aber da passen leider doch einige Unternehmen rein. Ich glaube, dass dieser Veränderungsprozess auch von Mitarbeitern ausgelöst werden kann. Wenn du gute Leute hast, die entweder sich selber weitergebildet haben oder du hast jemanden Neuen eingekauft, der das einfach kann. Du hast den aber gar nicht speziell dafür eingekauft, weil du den Change haben möchtest, sondern der bringt den sozusagen mit und initiiert den. Der Druck, den dieser Mitarbeiter dann hat, oder die Mitarbeiterin, ist viel, viel größer, weil von oben kein Backup vielleicht im ersten Moment da ist. Das kann aber auch passieren. Und
den kannst du dir aber auch holen, oder?
Den Backup Druck, kannst du dir holen. Also das Backup, ja und nein. Also ja, kannst du. Das kommt aber, glaube ich, auch wieder darauf an, wie die oberen Hierarchieebenen, wie viele auch immer über dir sind, so drauf sind. Wenn die alle sagen, mein Bauchgefühl gewinnt gegen jede Datengetriebenheit, also ne, ich bin der klassische Hippo, dann kriegst du kein Backup. Wenn du Glück hast, hast du jemanden, den du überzeugen kannst, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, da musst du halt, und das ist das, was ich meine von außen, da musst du eben gucken, ob du mit einem Thema, mit Daten, mit einem kleinen Datenprodukt oder wie auch immer, das kann man ja auch spezifizieren, eben ein Problem löst, was die jeweilige Person hat. Also du schnappst dir irgendjemanden, den E-Commerce-Vorstand oder jemanden bei euch, der für die Lead-Generierung zuständig ist, und du erklärst ihm, wenn du mehr Datenpunkte hast, die du erheben kannst, kannst du ihm das Targeting oder die Werbung besser machen und du würdest schaffen, 30% seiner Kosten einzusparen beim gleichen Ergebnis oder eben bei gleichen Kosten mehr Lead-Anfragen. Ganz salopp, also ganz plakativ gesprochen.
Ich glaube, was da ganz wichtig ist, und da komme ich auf mal was zurück, was mich mal jemand gefragt hat, der gesagt hat, kannst du dir eigentlich vorstellen, in dem und dem Geschäftsumfeld zu arbeiten? Und ich gesagt habe, ich kann mir eigentlich, also es gibt so 2-3 Ausnahmen, ich würde, glaube ich, nie für die Waffenindustrie arbeiten. Es gibt so 1-2 Ausnahmen, in denen ich in dem Industriebereich, in denen ich nicht arbeiten würde. Aber ansonsten könnte ich mir eigentlich vorstellen, in jedem Bereich zu arbeiten. Da kam die Gegenfrage, ja, aber ne, wie das denn? Du bist doch spezialisiert auf. Und ich gesagt habe, ja, aber gerade das, was wir machen, kannst du eigentlich überall anbringen. Das Wichtige, und das ist das, um da jetzt wieder auf das, was du gefragt hast, zurückzukommen, ist, du musst dein Geschäft kennen. Du musst das Geschäft, in das du einsteigst, kennen. Du musst die Anforderungen kennen, du musst die Ziele kennen, du musst die Strategien kennen. Und selbst wenn du die kleinste Leuchte bist in dem ganzen Laden, jedenfalls von der Hierarchiestruktur, musst du es kennen, weil nur dann kannst du vernünftig anfangen, über Anforderungen zahlengetrieben zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das A und O. Und dann kannst du wiederum auch mit einer kleinen Analyse groß punkten. Weil wenn du die Anforderungen oder auch den Schmerzpunkt von einem Vorstand oder von einem Chef, wir reden immer über Vorstand, das wäre ja dann immer vielleicht schon was Größeres, das reicht ja auch bei einem kleinen Laden. Wenn du den Schmerzpunkt deines Chefs kennst und den damit lindern kannst, dann öffnest du ganz sicher oder häufig Türen, ganz sicher, aber häufig Türen.
Ja, du sagst es ja richtig. Eigentlich ist es die Methodik und eigentlich hinter datengetrieben bedeutet für mich ja auch eigentlich dieser unstillbare Durst, Sachen zu verstehen, also zu wissen, wie sich Sachen auseinandersetzen oder zusammensetzen. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ist auch eine Mentalität oder eine Typfrage ein bisschen, weil es gibt auch natürlich Menschen, die in Prozessen festhängen oder gerne auch sein wollen und dann Sachen nicht hinterfragen. Die muss es vielleicht auch geben. Aber auf der anderen Seite hast du recht, wenn man datengetrieben sein will, sollte man eben Sachen hinterfragen und dann verstehen und zu sagen, okay, das ist das Ziel meines Unternehmens. Das reicht ja auch des Tante-Emma-Ladens zu sagen, okay, nächstes Jahr ist es das Ziel, irgendwie des Gesamtumsatzes 10% online zu machen. Und was muss ich tun, damit ich 10% online mache? Was bedeutet das eigentlich?
Ich würde vorher anfangen. Das Ziel, bestes Beispiel Tante-Emma-Laden, das Ziel des Tante-Emma-Ladens kann sein, ich möchte nächstes Jahr noch überleben als Tante-Emma-Laden. So. Was bedeutet das denn, nächstes Jahr noch zu überleben? Was muss ich dafür tun? Was muss ich von jetzt zum nächsten Jahr ändern, damit ich das kann? Und dann wäre der Ansatz, okay, ich merke, ich kann nicht mehr verkaufen. Das zeigen mir alle anderen. Da bin ich als Analyst vielleicht, also als Online-Analyst der Falsche für. Aber ich habe verstanden, dass das nicht der Weg ist. Also kann das Online-Business vielleicht der Weg sein. Also was können wir machen? Und wie sieht unsere Kundschaft aus? Das zu machen. Und ich bin mittlerweile auch ein großer Freund, jetzt springen wir ein bisschen zu sehr, glaube ich, nach vorne, aber ich spreche das einfach mal an, davon eben nicht mehr bei der Kundschaft auf eine Persona zu gehen und zu sagen, ja, also ne, irgendwie zwischen 20 und 25, hip aus Berlin, hat viel Geld und kauft alles, sondern zu sagen, jeder, der kommt, hat ein Bedürfnis. Und es ist mir eigentlich vollkommen egal, ob das der Jonas ist, der da kommt und ein Bedürfnis hat und wie alt er ist, sondern der hat dieses Bedürfnis. So, und dieses Bedürfnis möchte ich stillen, weil dann ist der Jonas glücklich und dann kommt der Jonas wahrscheinlich auch wieder und ne, lässt sich das Bedürfnis wieder bei mir stillen. Und wenn ich das oft genug mache, dann habe ich auch eine Stammkundschaft. Und natürlich ist es nett, dann vielleicht auch was über meine Stammkundschaft zu wissen und diese Information nutzen zu können. Aber im ersten Moment ist mir das eigentlich vollkommen egal, ob du das bist, sondern ich brauche die Daten, um festzustellen, welches Bedürfnis du hast. Wenn ich dieses Bedürfnis stillen kann, dann kaufst du bei mir. Und dadurch nehme ich ein und dadurch habe ich den ersten Schritt zur Datengetriebenheit, weil ich meinem Chef zeigen kann, guck mal, der Jonas hatte das Bedürfnis, das habe ich über Research rausgefunden, indem ich ihn einfach gefragt habe, online oder im Geschäft vorher, also ne, spielen wir den Fall, es gäbe noch gar kein Online, dann muss ich meine Kunden vielleicht so fragen, und bilde das online ab und habe den Gewinn dadurch, dass ich zeigen kann, ich habe meinem Kunden zugehört. Und dieses Kundenzuhören, also das ist immer wieder dieses, ja, online ist vieles anders. Ja, online ist ganz vieles gleich wie überall anders auch. Wir haben Kunden und wir müssen verstehen, wie unsere Kunden ticken. Und wir haben ein Geschäft und wir müssen verstehen, wie unser Geschäft funktioniert. Und ja, wir machen das nicht im realen Leben. Wir haben keine Supermarktkassen, wir haben irgendwie ne, keine Einkaufstür. Aber wir haben die gleichen Probleme. Wenn der Eingang in den Supermarkt zu schmal ist, dann kommt da niemand rein mit dem Einkaufswagen. Wenn meine UX auf der Webseite so scheiße ist, Entschuldigung, so doof ist, dass da irgendwie keiner sich zurechtfindet, dann kauft bei mir auch keiner ein. Das sind die gleichen Prinzipien dahinter.
Genau, ja, stimmt, aber also du meinst den gleichen Nenner zu finden, also zu überlegen, was sind die Themen, die Kunden, die potenziellen Kunden beschäftigen, um zu kaufen.
Ja, unter anderem, ich möchte so ein bisschen weg von dem Hype, also vielleicht trete ich jetzt ganz viel Martech und Marketing-Leuten auf die Füße, Online-Marketing-Leuten, und dann wisst ihr jetzt, wie ich heiße und wo ich arbeite, aber
Adresse blende ich nochmal unten ein.
Ja, genau, Adresse gibt's, Adresse und E-Mail und so gibt's nachher, um Hassbotschaften zu schicken. Ja. Ich möchte eigentlich weg von diesem, was im Marketing passiert und gerade im Online-Bereich ist alles hip und toll und neu. Wir nutzen andere Tools. Wir nutzen irgendwie hier und da andere Herangehensweisen. Aber vom Grundprinzip ist es dasselbe. Wir schauen, wer...
Ist es leichter online?
Nee, das glaube ich noch nicht mal. Also es wird immer so gesagt, es wird leichter, weil wir so viele Daten haben. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass zu viele Daten eher ein Problem sind, weil die wenigsten dann noch vernünftig damit arbeiten. Also gerade in der heutigen Zeit wird es, glaube ich, eher noch schwieriger. So, im Supermarkt klebst du deinem Kunden, der reinkommt, einen Papperl auf die Stirn und sagst, du bist um 14 Uhr gekommen. Und übrigens, mit diesem Papperl kriegen sie an der Kasse 30% oder keine Ahnung was. Der Kunde nimmt das dankend an, lässt sich scannen und du weißt genau, was der gemacht hat und so. Versuch das mal online in Zeiten von GDPR. Das ist viel, viel schwieriger. Und deswegen, ich glaube, im ersten Schritt, je nachdem, was du machen willst, ist es vielleicht nicht einfacher, es ist etwas anders, das zu tun. Wie gesagt, auch wenn die Grundprinzipien die gleichen sind.
Oder ist es das Mindset? Weil da haben wir ja am Anfang schon von unserer Diskussion angefangen oder von unserer Diskussion würde ich es jetzt nicht nennen, weil wir sind ja sehr ähnlich der Meinung, zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich datengetrieben zu sein? Und vielleicht sind die Onliner, haben ein anderes Mindset und gehen direkt rein und sagen, wir haben ja Daten, die wir analysieren können und die wir uns anschauen können. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Aber im Offline-Bereich ist es, glaube ich, eher der Fall, dass die sagen, ich habe ja gar nichts und vielleicht gar nicht die Herangehensweise erkennen, wie sie Daten erheben können. Wie du sagst, also... Ja.
Das haben sie verlernt.
Früher habe ich...
Das haben sie verlernt.
Genau, ja. Wann wurde ich das letzte Mal bei der Kasse nach einer Postleitzahl oder so gefragt oder was, whatever. Und das ist doch eigentlich genial, rauszufinden, wo kommen denn eigentlich deine Kunden her?
Ja. Wobei ich glaube, man hat es eine Zeit lang gerade, eine Postleitzahl, gutes Beispiel, glaube ich, übertrieben, sodass die Kunden auch zum Teil genervt davon waren. Also, keine Ahnung, Ikea und Bauhaus, jetzt aus eigener Erfahrung haben mich irgendwann so lange getriezt, bis ich irgendwann Falschangaben gemacht habe, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich hatte keinen Adblocker, den ich zur Verfügung hatte. Aber das Mach war...
Das Gesicht.
Ja, genau. Da hätte ich andere Probleme gehabt. Also wieder zum Tante-Emma-Laden. Im Tante-Emma-Laden, die Besitzerin oder der Besitzer kannte seine Kundschaft. Der hat nichts anderes gemacht. Der hat Daten erhoben, ohne das Datenerhebung zu nennen. Aber der wusste, was Elfriede um die Ecke kaufen wollte und hat das zusammengestellt. Weil das für Elfriede gut war, dass sie das direkt mitnehmen konnte. Deswegen kam Elfriede auch immer wieder gerne und hat das eingekauft. Also die haben nichts anderes gemacht. Je mehr Leute gekommen sind in den Supermarkt, desto schwieriger wird es. Und da liegt ganz sicher der Vorteil im Online-Bereich. Da bei uns Maschinen das Zählen übernehmen, fällt es uns einfacher als vielleicht im Supermarkt.
Weil die Kassen nicht ausgelegt sind? Also weil die Kassen nicht ausgelegt sein könnten.
Keine Ahnung, was auch immer. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Ist nicht unser Geschäftsfeld. Ich glaube, da herrscht nochmal so ein Unterschied. Aber auch da, also da seid ihr ja mit Douglas das beste Beispiel. Ihr versucht ja online und offline zu kombinieren. Also da sind wir ja schon wieder dabei. Du versuchst ja offline zu verstehen, wer kauft bei dir am Laden, um das wiederum auch mit einzubringen. Und deswegen meine ich wiederum, mir geht's nie um, also ich finde das immer so lustig, wenn die Leute sich dann darüber zerreißen, was die beste Methodik ist, um irgendwie Analysen zu fahren oder keine Ahnung, die beste Methodik, um irgendwie Daten zu erheben. Oder es gibt so viele, wir sind die Besten und wir machen das am besten. Und doch kochen wir alle Wasser nur auf 100 Grad heiß. Heißer wird es halt einfach nicht. Und doch machen wir alle Ähnliches. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir alles ähnlich machen. Solange wir das alle gut machen, muss keiner für sich die Herrschaft über ich mach's am besten rausziehen. Und wir können ganz viel, und da komme ich wieder, wir können ganz viel vom Offline-Geschäft eigentlich lernen, was wir jahrelang nicht gemacht haben. Weil wir sagen, wir haben so viele Daten, wir können so viel auswerten. Wir haben uns aber immer wieder auch auf die falschen Sachen konzentriert. Und dieses ein Stück weit back to the roots, konzentriere dich auf die wesentlichen Dinge. Wenn du Daten erhebst, mach erstmal deine Basics, bevor du irgendwie einen Data Scientist einstellst, um total abgefahrene Analysen zu machen. Wenn der keine gut erhobenen Daten hat, macht er auch nur Blödsinn. Also seine Analyse, er selber.
Shit in, shit out, ja.
Genau. Also guck, wenn du datengetrieben wirst, erstmal, dass du ordentlich Daten erhebst und fang vielleicht auch klein an. Und wenn du in einem Unternehmen anfängst, irgendwas zu etablieren, dann versuch nicht direkt im ersten Schritt den großen Wurf, der 2 Jahre dauert, bis du überhaupt Daten hast, sondern mach doch was in der Zwischenzeit. Fang mal mit, keine Ahnung, wenn es ein kleiner AB-Test ist, an, um datengetrieben zu werden. In dem Moment, wo du, also nur als Beispiel, du machst einen AB-Test, einen ganz klassischen Knopf-Rot-Grün-AB-Test, wo wir alle wissen, der bringt eigentlich nichts. In dem Moment, wo du den machst und deinen Kollegen und Mitarbeitern oder wie auch immer die Hierarchiestrukturen sind, erzählst, wie der funktioniert. Und die Leute im besten Fall sogar darauf wetten, wer besser läuft, also welche Testvariante besser läuft. Und du dann am Schluss die Auswertung machst und es gibt keinen Sieger, also egal, ob es einen Sieger gibt oder nicht, aber selbst sagen wir mal, es gibt keinen Sieger, die laufen gleich nebeneinander her. Selbst dann hast du mehr Datengetriebenheit gehabt als vorher, weil du den Leuten beigebracht hast, dass sie entscheiden darauf, dass wir Daten erhoben haben. Wir haben Daten erhoben, haben festgestellt, auf Datenerhebung, beide Knöpfe sind gleich doof oder gleich gut. So, und dann habe ich den ersten Schritt in die Datengetriebenheit gemacht. Und dann mache ich den nächsten kleineren Test oder den nächsten Test. So, und das kann ich mit ganz kleinen Mitteln machen. Da brauche ich keinen großen Entwickler für oder sowas. Ja, dafür sollte ich schon eine Webseite haben. Also ich sollte nicht bei Adam und Eva anfangen. Aber dieses, wir müssen datengetrieben werden, wir müssen deswegen erstmal ganz viel Geld ausgeben für, keine Ahnung, das super Produkt. Ich bin ehrlich, war ich selber. So, nee, das können wir nicht nutzen. Wir können auch Google Free nicht nutzen. Bist du des Wahnsinns? So, würde ich heutzutage immer noch nicht nutzen, aber aus anderen Gründen. Und dementsprechend hinzugehen und zu sagen, was brauche ich denn in diesem Unternehmen, um datengetrieben zu werden und den ersten Schritt zu machen und dann den nächsten Schritt zu machen. Und auch wenn wir das alle irgendwie nicht mehr hören können, agil zu sein. So, den Schritt zu gehen, start small, fail, accept, improve. Und weiter.
Ja, ist glaube ich ein guter Punkt, Till. Also je nachdem, wo die Zuhörer auch stehen, können die auch sagen, vielleicht haben sie ähnliche Positionen wie wir in einem Konzern, die eben schon einen ganz anderen Punkt der Etablierung von Daten getrieben hängen und ganz andere Herausforderungen haben, was nicht negativ ist im Vergleich zu denen, die gerade frisch anfangen. Vielleicht sind die frisch anfangen, an einer besseren Position, weil sie nicht Sachen aufarbeiten müssen, Sachen lösen müssen, die seit Jahren bestehen. Und du hast vollkommen recht. Vielleicht ist es ein guter Punkt, mal sich hinzusetzen und einen AB-Test für eine Webseite aufzusetzen oder was anderes aufzusetzen. Also was man auch visuell seinem Chef, Kollegen, wie auch immer, zeigen kann, um zu sagen, hey, pass auf, wir dachten, die Frau im Teaser funktioniert besser wie der Mann im Teaser, aber wir haben rausgefunden, dass beide gleich gut funktionieren, dann müssten wir eben einfach jetzt da nochmal weiter überlegen. Vielleicht funktioniert die Frau gut bei Männern, der Mann gut bei Frauen. Und dann ist es ein Prozess, den man etablieren kann, statt dass da 5 Leute am Tisch sitzen und gemeinschaftlich abgestimmt wird, was einem besser gefällt. Und ganz genau. Man selber ist ja meistens gar nicht der Kunde, sondern die Kunden sind die Kunden. Und denen muss man eben auch zuhören.
Ja, und da gehst du ja schon sogar den Schritt weiter und zu sagen, okay, wir gucken uns nicht mehr die gesamtheitliche Masse aller Kunden an und versuchen für die das Beste zu machen, sondern cool, wenn gesamtheitlich irgendwie ich 2% mehr bekomme, was ist denn, wenn ich für die eine Gruppe das mache und für die andere Gruppe das, dann kriege ich gesamtheitlich vielleicht sogar 10% raus, ne? So, bin ich vollkommen bei dir. Du hast gerade etwas Schönes gesagt, dieses, dann habe ich etwas Visuelles, um das meinem Chef zu zeigen. Man kann noch ganz klein, noch kleiner anfangen, um was Visuelles zu haben, um Akzeptanz zu erhalten. Das habe ich selber gemacht und war erstaunt über die Reaktion. Es sollte ein Stakeholder-Meeting stattfinden und wir hatten ein relativ großes Projekt. Und dann war es so, dass sie gesagt haben, könnt ihr aus dem einen Reporting mal einen Auszug in PowerPoint mit reinbringen? Und ich gesagt habe, also wenn ich da einen Auszug rausbringe, sie wollten das nicht irgendwie umgesetzt haben in irgendwas in PowerPoint, sondern meinten so, ja, mach einen Screenshot und pack das da rein. Und dann haben gesagt, den kann entweder keiner lesen, weil es zu klein ist, oder es ist so groß, dass man was lesen kann und dann habt ihr aber keine Insights, weil da seht ihr drei Grafiken, das bringt irgendwie nicht. Und dann, dann druck's doch aus. Und dann habe ich erst gelacht und habe ich nachgedacht und habe gesagt, oh, probieren wir das doch mal. Und dann haben wir, da sind wir dann wieder im Großkonzern, ein Druckbereich, also eine eigene Abteilung, die sich nur um Drucksachen kümmert. Und zu denen bin ich hin und habe gesagt, du, ich hätte hier so ein PDF, könntet ihr mir das plotten? Ich habe keine Ahnung, wie lang das ist. Ja, ja, machen wir. Und dann bin ich nachmittags wieder hin und habe das abgeholt und dann guckten die mich schon etwas ungläubig an und haben gesagt, wieso? Ja, hier hast du zwei Rollen, eine hat nicht gereicht. Wie, eine hat nicht gereicht? Naja, der Plotter druckt irgendwie 10 Meter Länge, das war ausgebraucht, wir mussten einen zweiten bedrucken. Ich so, okay, dann habe ich das mitgenommen, habe das bei uns im Büro ausgerollt, dann hatte irgendwie 17 Meter Papier vor mir liegen. Jeder Umweltschützer wird mich gerade
dafür hassen. Das ist lang, ja.
Genau.
Ja. Auch dafür gebe ich gerne deine Adresse wieder raus.
Genau, auch dafür geben wir die Adresse weiter. Aber was ich damit erreicht habe, nämlich ich bin damit ins Meeting und habe die aneinander geklebt und hatte eine lange Rolle. Und im Meeting habe ich mich vorne, war halt vor Corona, da hat man sich auch noch in Persona getroffen, das war dann halt nochmal ein bisschen einfacher, und habe diese Rolle auf den Boden fallen lassen und über den Boden ausrollen lassen, in ihrer vollen Länge. Und die Reaktion, die ich hatte, ist, dass die ihre Handys gezückt haben, um davon Fotos zu machen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Dann wurde ein bisschen gelacht darüber, über so viel Papier und so viele Daten. Und danach konnten wir in Ruhe darüber reden. Und ich hatte gefühlt nie auf dieser Ebene so viel Aufmerksamkeit wie zu dem Zeitpunkt, weil ich mit einem Stück Papier das geschafft habe, was man einfach manchmal mit einer PowerPoint nicht schafft, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Also ne, dieses Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um eine Geschichte zu erzählen, ist, glaube ich, ganz wichtig. So egal, wie groß oder wie klein die Geschichte ist, die du erzählen möchtest.
Ja, Daten erzählen Geschichten, aber du musst halt eben wissen, wie du sie verpackst. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir beide haben ja Kinder, wenn wir unseren Kindern Geschichten erzählen, muss ja schon eine gewisse Storyline da sein. Und die, um jetzt so ein Beispiel zu nehmen, aber so eine Storyline braucht man ja eben auch, wenn man Daten erzählen will, ja, also mit Daten Geschichten erzählen will.
Ja, wenn ich
du hast was Gutes gefunden gehabt, ja.
Ja, wenn ich meiner Tochter monoton eine Geschichte erzähle, guckt die mich nach spätestens 2 Minuten an und fragt noch, ob ich sie alle hab. So, wenn ich das mit einem Stakeholder mache, muss ich mich nicht wundern, dass der das Gleiche tut. Das macht er wahrscheinlich schneller als 2 Minuten und macht das nicht so nett wie meine Tochter. Auf jeden Fall. Also ne, finde die Geschichte, die du guter erzählen Punkt. Möchtest.
Ja. Und ja, du hast was Spannendes gesagt, Till. Um vielleicht auch noch ein zweites Thema in unserer Zeit abzuhandeln zu können. GDPR. Jetzt ist Deutsche Post, DHL, jetzt auch ein alteingesessenes Unternehmen. Wir oder ich bei Douglas würde jetzt auch behaupten, dass es ja uns auch schon eine Weile gibt. Am heutigen Tag, wo wir aufnehmen, ist unsere Beauty Card 25 Jahre alt geworden. Also haben wir heute teilweise Geburtstag bei Douglas. Glaubst du, dass GDPR für uns in Deutschland Fluch oder Segen ist?
Ich glaube, dass viele es als Fluch abtun. Ich persönlich habe mich zu einem Statement hinreißen lassen und habe irgendwann mal gesagt, thanks God for GDPR and e-Privacy. Und ich würde es, wenn ich ehrlich bin, jederzeit wiederholen.
Warum?
Wieder etwas, um jeglichen Marketer gegen mich aufzubringen, weil ich glaube, um auch wieder nochmal ins Englische zu wechseln, weil auch das hatte ich dann auf einer Folie mit drauf, Advertising Fucked Up Analytics. Also ich glaube, dass die Werbeindustrie mit all dem, was sie getan hat, dafür gesorgt hat, dass wir heute dastehen, wo wir stehen. Es musste immer mehr sein, es musste immer größer sein, es musste immer noch mehr sein. Ich musste noch mehr wissen, was dieser Jonas ist, wer dieser Jonas ist, wo der wohnt, was der kann, welches Gel der benutzt, welche Brille er hat. Also wofür ist dann so meine Frage. Und die Frage
also den Zweck der Datenerhebung.
Der Zweck der Datenerhebung. Und dann würde ich gerne das Blatt umdrehen und sagen, wie viele von euch, die ihr zuhört, und Analysten seid oder vielleicht auch in der Werbeindustrie tätig seid, wie viele von euch haben einen Adblocker auf ihrem Rechner, nutzen den, weil sie genervt sind davon, was sie sehen? Und dann werde ich wahrscheinlich relativ vieles Nicken bekommen. Jedenfalls ist das so meiner bisherigen Erhebung nach. Und dann kann ich wiederum nur fragen, warum beschwert ihr euch? Also warum beschweren wir uns über GDPR, wenn wir es ein Stück weit selber verbockt haben? Also dieses Eat Your Own Dog Food. Wir blenden Werbung aus, weil sie uns nervt. Wir wollen nicht getrackt werden. Warte mal ganz kurz. Was war unser Beruf? Wir sind Analysten. Unser Beruf besteht ja daraus, Daten zu erheben. Und wir verweigern uns das selber. Das ist so, deswegen, ich bin sehr dankbar für GDPR, weil es, glaube ich, weil ich der Meinung bin, dass da eine große Chance für uns drin liegt, Sachen wieder richtig zu machen und uns auf Dinge zu fokussieren, die wirklich wichtig sind. Und da komme ich wieder
zu. Ich glaube aber auch, dass wir uns damit in Europa beziehungsweise auch gegen den US-Markt besser absetzen können, weil, wie du sagst, die haben alle gelernt, einfach erheben, blind erheben. Jetzt schwappt ja auch GDPR und die weiteren Themen ja auch ein bisschen in die USA oder in die anderen Länder über. Und jetzt müssen die erstmal anfangen zu überlegen, wegen was erheben wir die Daten, was sind die Verwendungszwecke, was sind die Speicherdauern. Und da sind wir als Deutsche, würde ich jetzt mal ganz salopp bezeichnen, schon besser unterwegs, weil wir Prozesse gewohnt sind.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube das deswegen nicht, weil viele das in Deutschland weggeschoben haben. Es gibt immer, also wenn du dir anguckst, in den letzten 4 Monaten, wie viele Webseiten nach jetzt auf einmal anfangen, dir Cookie-Banner unter zu jubeln, die du vor 4 Monaten noch nicht hattest. Also das auch auf dem deutschen Markt. Deswegen das glaube ich einfach nicht. Da muss ich mich selber an die Nase fassen. Ne? Auch wir haben ewig gebraucht, bis wir ein vernünftiges Setup hatten. Deswegen das weiß ich gar nicht. Aber ich will diesen Vergleich auch gar nicht. Ich will gar nicht irgendwie darüber zeigen über den großen Teich oder nach England oder wohin auch immer, sondern eigentlich will ich, dass wir uns selber an die Nase fassen und sagen, wir waren genauso. Wir wollten immer mehr. Wir wollten Facebook, wir wollten Criteo, wir wollten Google, wir wollten Doubleclick, also auch Google, aber ne, wir wollten. Hm. Und die Frage ist, wir haben Profile erstellt, noch und nöcher. Wir haben CDPs, UDPs, frag mich nicht, also ne, Customer Data Plattformen, also Kundendatenbanken, wo es um das Kundenprofil geht, oder User Data Plattforms, noch und nöcher. So, aber die Frage, wofür? Noch, da bin ich wieder ganz am Anfang, was ich vorhin erzählt habe. Wenn du ein Bedürfnis hast, ein Paket zu verschicken, ne, vielleicht ein doofes Beispiel, weil wir da dann, es gibt nicht so viel Konkurrenz, aber ich mache das umgekehrte Beispiel. Ich habe den Bedarf, als Vollbartträger mir ein vernünftiges Pflegeprodukt für meinen Bart zu besorgen.
Bist du bei uns genau richtig?
Genau, dann bin ich bei euch genau richtig. So, dann habe ich ein Bedürfnis. Dann habe ich nämlich das Bedürfnis, als Vollbartträger ein vernünftiges Produkt zu haben. Deswegen gehe ich zu Douglas, weil ich weiß, Douglas liefert mir vernünftige Produkte. So, wenn ihr es UX-technisch verbocken würdet, würde ich bei euch nicht kaufen. So, tut ihr das aber nicht und erkennt mein Bedürfnis, in dem Moment kaufe ich. Und in dem Moment bin ich vielleicht sogar dankbar dafür. Es gibt vor ein paar Tagen auf Wired gelesen, einen holländischen Broadcaster, sowas wie das, wie die Öffentlich-Rechtlichen bei uns, die hingegangen sind und aufgrund von GDPR keine vernünftige Ausspielung von Targeting mehr hatten und festgestellt haben, dass sie an die Leute, die an diese Werbung ausspielen können, von denen sie nichts wissen, mehr an die Leute bringen, an Informationen, die Leute mehr konsumieren und ihre Ziele mehr erreichen als mit Leuten, die sie targeten konnten. Und das ist so, ja, aber wir haben doch eigentlich alle Profile gesammelt, um genau das Gegenteil zu bewirken. Und ich glaube, dass da noch ganz viel Musik drin steckt. Plus, wir kommen gar nicht drum herum. Safari mit ITP wird es uns nicht einfacher machen. Chrome 85 wird jetzt es mitbringen, dass der Referrer abgeschnitten wird und du nur noch die Domain mitbekommst und so. Also auch aus technischen Grundsätzen werden wir immer weniger Informationen bekommen. Und ich sehe es aber nicht als Fluch, sondern ich sehe da echt eine Chance drin. Also das bedeutet Arbeit, ne? Das ist nichts, was uns zufällt. Das ist nichts, wo wir uns darauf ausruhen können. Ja.
Aber ich sehe auch Wesentliche zu konzentrieren, nehme ich mit, Till.
Also ja, genau.
Du hast vollkommen recht. Also das, was ich bei mir im Bereich immer sage und mit meinen Jungs und Mädels sozusagen bespreche, ist der Fall, ich sage immer, wenn wir die Daten erheben, muss uns klar sein, ob wir aus den Daten Insights erheben können, die unser Business dadurch besser machen. Und nicht, wir nehmen mal alles mit und wenn wir Lust haben, analysieren wir irgendwas mal in 50 Jahren. Klar wird es immer so sein, dass wir es für eine Zeit lang erheben müssen, um danach irgendwas drauf zu analysieren. Aber erstmal die Frage zu stellen, welche Daten brauche ich, um das Business zu verbessern? Und sonst kommst du, wie du sagst, in das Problem, dass du zu viel erhebst, dann den Überblick verlierst, weil die meisten haben gar nicht die Systeme, Data Warehouse oder Business Intelligence Logiken, was auch immer, um überhaupt die großen Datenmengen zu verarbeiten und zu verschneiden. Das kommt ja damit dazu. Das ist ja sozusagen Alles machen, aber dann überhaupt nutzen können, steht leider dann auf einem anderen technischen Blatt.
Noch vielleicht eine kleine Information, wie wir bei uns Trainings machen. Analytics-Trainings passieren bei uns in der Form, dass ich erstmal eine gute halbe Stunde bis Stunde Theorie mit den Leuten durchgehe, und zwar egal wem, ne? Es geht nicht um Analysten, sondern es geht um Produktowner und keine Ahnung was. Alle die sozusagen danach mit dem Tool arbeiten müssen. Denen bringe ich bei, was wir und wie wir Daten erheben. Und damit sie ein Grundverständnis dafür haben. Also nicht das Technische, aber so ein Grundverständnis. Und dass wir das iterativ machen, dass wir natürlich immer einen Kern an Daten haben, den wir messen werden. Weil wir immer gewisse Informationen haben wollen. Also machst du E-Commerce, willst du immer wissen, wie viel Revenue du machst. Das wirst du nie aufhören. Aber alles andere um diesen Kern sind Satelliten, die du wieder ablegst nach einer Zeit. So, dann erhebst du Daten, die misst du für eine Zeit, die analysierst du, dann verbesserst du vielleicht, was du analysierst, wieder, aber nach einer Zeit, 3 Monate, halbes Jahr, kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo du das wieder weglegst. Und das ist ganz wichtig aus 2 Gründen. Erstens, ansonsten hast du nach 10 Jahren eine Implementierung, durch die keiner mehr durchsteigt, weil du einfach immer mehr und immer mehr gemacht hast. Und in der Zwischenzeit auch 3-mal irgendwie die entsprechenden Personen dafür im schlimmsten Fall gewechselt haben. Das andere Problem ist, je mehr Daten du misst, die du am Anfang nicht benutzt, desto mehr in Anführungsstrichen falsche Daten hast du. Das ist nicht ganz richtig, weil die Daten nicht schlagartig falsch werden, aber alle Daten, die zu lange liegen, mit denen keiner arbeitet, die erstens wissen die Leute irgendwann nicht mehr, wo sind die Daten erhoben, warum sind die Daten erhoben, für welchen Zweck sind die Daten erhoben. In der Zwischenzeit hat sich die Webseite vielleicht verändert und niemand hat dran gedacht, diesen Teil, wenn mit den Daten arbeitet eh gerade keiner, auch mit zu verändern und dann kommt da irgendein Blödsinn mit, wird da mitgetrackt und so weiter und so fort. Da sind so viele Fallstricke drin, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Sachen zu erheben, die ich im Moment gar nicht benutze. Aber wir schweifen ab, Entschuldigung.
Nee, ich glaube, das ist spannend, weil ich glaube, das ist der Grundsatz, ne? Hier, ich sage ja, wir machen einen Podcast über datengetriebenes Marketing. Da ist es ja eigentlich mal erstmal zu verstehen, warum sind wir datengetrieben, wie wollen wir datengetrieben werden, was brauchen wir dafür und dass viele auch, und da nehme ich mich nicht mit aus, dass man auch viel auf dieses Sales-Gelaber reingefallen ist, ohne jetzt irgendwie im Dienstleister nahe treten zu wollen, aber immer, man muss immer alles messen und man braucht noch diese Daten extra und das ist ganz wichtig, das noch einzukaufen, weil man kann man tolle Daten machen oder tolle Analysen machen, aber wenn man sich auf Wesentliche konzentriert, und das ist, glaube ich, auch für viele Zuhörer hier wichtig, die dann vielleicht sagen, okay, jetzt seid ihr ja ein großes Unternehmen, habt vielleicht mehr Budget als ein kleiner Tante-Emma-Laden. Wie komme ich denn voran? Vielleicht ein Unternehmen, was jetzt gerade den E-Commerce aufbaut oder was auch immer. Es reicht, ein Web-Analyse-Tool zu implementieren. Es gibt gute AB-Testing-Tools, die auch für sehr, sehr, sehr schmales Geld zu erhalten sind. Man muss sich eben nur mit dem Thema auseinandersetzen, muss verstehen, ganz wichtig, wie die Daten entstehen, wie sie zusammenspielen und dann nimmt man sich 1 oder 2 Datenpunkte, vielleicht am Anfang, wie du vorhin ja das Beispiel mit dem Button genannt, und dann baut man das mal aus.
Ja, genau das. Und wie gesagt, der Grundsatz vorher, und ich werde es nicht müde, immer wieder zu predigen, bevor du dich für ein Tool entscheidest, guck, dass du die Leute auf Spur hast, und, ne, dass deine Leute, die damit arbeiten sollen, oder du selber alles hast, was du dafür brauchst und dass du deinen Kunden kennst und dein Geschäft kennst, bevor du dich für irgendein fancy Tool entscheidest. Weil, wie du sagst, das kann das einfachste Tool. Es gibt auch kostenlose Produkte auf dem Markt, mit denen man vielleicht am Anfang anfangen kann. So, ich glaube, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, die reichen nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen oder ich habe damit auch aus GDPR-Gründen ein Problem oder was auch immer. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, erstmal anzufangen und nicht irgendwas Großes zu suchen.
Ja, um ein wunderbares, einfaches Beispiel nochmal zu nehmen. Also du hast ja auch kein Lager, wo du einen Gabelstaber kaufst und den da reinstellst, wenn du keinen hast, der den Führerschein dafür hat oder du kein Regallager hast, wo du sozusagen das dafür brauchst. Also du sollte mal immer in Relation ja einkaufen.
Ich hätte nur eben, aber das ist genau richtig. Nur weil ich als Kind große Catbagger immer total geil fand, kaufe ich mir doch keinen Catbagger, wenn ich ihn selber nicht bedienen kann. Oder niemanden hat, der ihn bedienen kann. Und macht einfach keinen Sinn. Ja. Ein sehr schönes Beispiel. Das muss ich mir merken. Danke.
So, Till, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben geschafft, 45 Minuten lang zu reden. Das ging wie immer im Fluge. Zwei Fragen, die ich hier immer am Ende habe. Die eine Frage ist, der Podcast heißt My Data is Better Than Yours. Welche Daten hast du denn vielleicht auch im privaten Umfeld, wo du sagst, cool, die schaue ich mir an?
Du hast mir vorher gesagt, welche Frage du mir stellst. Seitdem kaue ich darauf rum, was ich dir darauf antworte. Ich habe so richtig habe ich nichts. Also ich habe das große Problem, damit kämpfe ich auch immer wieder mit meiner Frau. Also sie muss darunter in Anführungsstrichen leiden, dass mein Beruf mein Hobby ist. Und ich mit Leib und Seele das gerne mache, was ich tue und dementsprechend auch mich so einfach gerne mit Daten beschäftige, also mit irgendwelchen Daten, ne, die man online sieht. Jetzt bin ich kein großer Crack in Mathe oder in Data Science oder was auch immer. Aber da gucke ich schon gerne mal drauf oder beschäftige mich unter anderem unheimlich gerne irgendwie mit Diagrammen und gucke, wie schön falsch Leute Diagramme machen können. Also auch gerade so im Journalismus oder sowas. Immer wieder eine Freunde. Aber Daten, die ich wirklich erhebe, war eine Zeit lang mein Fitness-Tracker und sind Wetterdaten. Ich liebe Gewitter. Ich erhebe Wetterdaten, um festzustellen, wann das nächste Gewitter aufzieht. Das ist irgendwie so ein Spiel. Und
wie gut ist deine Prediction auf Gewitter?
Ich glaube, in diesem Jahr 1 von 10, also ziemlich bescheiden. Ja. Aber wenn es da ist, macht es Spaß auszuwerten, was da ist.
Okay. Ja. Solange man Freude dran hat, ist alles gut, ja. Dann im Beruflichen, also welche Daten hast du, glaube ich, im Beruflichen, oder glaubst du, hast du im Beruflichen, die vielleicht besser sind als andere Daten?
Es gibt keine Daten, die besser sind als andere Daten. Ich habe andere Daten als andere und ich hoffe, ich habe die richtigen Daten für mein Geschäft. Und dementsprechend sind meine Daten besser als eure Daten, weil meine Daten für mein Geschäft die richtigen Daten sind und ich könnte mit euren Daten da nichts anfangen und umgekehrt genauso wenig. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Es geht nicht darum, dass ich besser bin als du, sondern dass wir, und deswegen komme ich gerne in deinen Podcast, über sowas reden und Wissen teilen und miteinander arbeiten. Und wir teilen vielleicht nicht unbedingt immer Daten, weil es interner sind, aber wir teilen das Wissen, damit andere wieder mit Daten arbeiten können. Und dann sind alle unsere Daten gleich cool.
Sehr gut, ja. Genau, wir sind am Ende angekommen. Wir haben über 45 Minuten lang miteinander gesprochen. Ich glaube, es war sehr spannend. Wir freuen uns mal auf Feedback auch von den Zuhörern und dann können wir eben auch nochmal schauen. Till, ich lade dich gerne auch ein zweites Mal ein, wo wir dann nochmal tiefergehend auf einige Themen eingehen können.
Ja, gerne auch. Also wenn gerade von Zuhörern irgendwie Fragen kommen, auf die wir eingehen können oder sowas, sehr, sehr gerne.
Genau, vielleicht jetzt in der aktuellen Situation, ohne dieses böse Wort zu nennen mit C, gibt es ja auch tolle Live-Formate, die man mal starten kann. Das ist jetzt alles einmal auch von meiner Seite ein Prozess, wie wir das
machen. Na klar.
So, vielen, vielen Dank. Du darfst gerne noch einen abschließenden Satz sagen. Und dann sind wir mit der heutigen Folge fertig.
Lieber Jonas, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und mir die Chance gegeben hast, 48 Minuten mit dir zu reden. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Noch einen größeren Dank an euch Zuhörer denn, und Zuhörerinnen, denn ohne euch würden nur wir beide miteinander reden und es würde irgendwie im All verhallen. Deswegen vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit gegeben habt. Und das Letzte, was ich sagen kann, don't lie. Niemals mit Daten lügen.
Danke.
Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.